Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Reden wir über das Churer-Modell. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara, sie ist schulische Heilpädagogin in Flawil. Mein Name ist Reto, ich bin Primarlehrer von einer vierten Primarklasse. Und ich habe eine Folge vorbereitet, wo Barbara nur vom Titel her jetzt weiss, um was es geht. Barbara, ist das Churer-Modell etwas, das für alle Schulstufen gut ist, oder gilt das nur für die Unterstufe und den Kindergarten?
Ich bin im Detail nicht so vertraut mit dem Churer-Modell. Ich bin gespannt, auf was wir noch alles kommen, was du alles für Ideen hier zusammentragen hast, was für Wissen, dass du hier einflüssen lässt. Ich habe von dem, was ich weiss, schon den Eindruck, sind ganz viele Sachen, die mich auch ja als längst erwachsene Frau immer noch beim Lernen unterstützen, Möglichkeiten bieten, um mich zu entwickeln. Von dem her. Ja, ist für alle Schulstufen geeignet.
Interessanterweise lebt ja unser Unterricht sehr stark auch von den didaktischen und pädagogischen Bausteinen von Gerich Achermann, dazu Folge Nummer 4. Trotzdem hat es auch sehr viel vom Churer-Modell dort schon drin und da schon drin. Also die Sachen sind ja nie ganz trennscharf zu machen. Das Churer-Modell wird manchmal auch ein bisschen kritisiert, dass gewisse Bereiche nicht ganz klar sind. Ich finde aber, da ist genau die Stärke von dem Modell, weil es ist ein Modell, es ist nicht etwas wissenschaftlich fundiert, also man hat es auch schon untersucht. Und gerade im Bündnerland ist es schon auch etabliert, in gewissen Regionen, gerade auch in der PH, hat es Dozierende, die das sehr stark auch vertreten. Darum heisst es ja auch Churer-Modell. Ursprünglich entwickelt ist es von der Karin Lutz und vom Reto Töni. Und ich bin nach jahrelanger Arbeit der Meinung, dass man das nicht nur in der Primarschule brauchen
kann. Also, sehe ich also, mir ist gerade vorne noch ein Gedanke, der Kopf wegen Modell. Ich finde ja sowieso, wenn man würde warten, bis etwas ganz absolut ausgereift und ausgegoren wäre, dann würde man gar nie ein Ende finden. Darum, so ein Modell, sieht man mal in die Praxis und dann schaut man mal, wie sich es bewährt und was sich bewährt. Und dann geht man weiter.
Wir haben interessanterweise, ich weiss aber nicht, ob sich unser Didaktiklehrer dort mal da bewusst war. Ich habe meine Englisch-Matur eigentlich nach dem Churer-Modell gemacht. Wir haben einen grossen Kreis gehabt, wo wir immer wieder zusammengekommen sind. Jeder konnte sitzen, wo er nicht wollte. Und das Schulzimmer hat also nicht ausgesehen wie ein Schulzimmer. Es hat dort einen Gruppentisch mitgenommen und hat man am Fensterbrett können sitzen und so. Da haben wir miteinander etwas gesungen am Anfang. Relativ kurze Inputs. Es relativ viel müssen dir selber erarbeiten und so. Also, ich habe gefunden, es hat schon extrem viel vom Churer-Modell gehabt. Mir ist da ehrlich gesagt recht entgegengekommen. Kommen wir mal ein bisschen darauf zurück, wieso dass ich das vertritt. Zum einen finde ich, es hat sehr viel mit der Schule im digitalen Wandel zu tun. Wenn es stärker ums Individualisieren geht, trotzdem ums Miteinander, die Philosophie vom Individualisieren, gleichzeitig aber auch die Öffnung von der Methode, soziale Lernen, passt da. Es gibt so 10 wichtige Punkte, was das Ganze ein bisschen ausmacht. Das eine ist die Umgestaltung und Bewegung im Klassenraum. Magst du mal erzählen, wie wir es bei uns machen?
Also bei uns ist der Klassenraum eigentlich so in mehrere Bereiche eingeteilt. Wir haben zum Glück noch einen Gruppenraum, der so angegliedert ist, wo dann ja vielmals gewählt hat, einfach Kinder, die sich gerne ein bisschen zurückziehen, aber trotzdem sind sie nicht ab vom Schuss. Wir haben sie im Blick, sie haben uns und die Klasse im Blick. Dann gibt es die Ecke, wo Sofa steht, mit so einem kleinen Salontischli, wo dann manchmal genützt wird, auch zum Spiele machen, aber auch wenn Kinder irgendetwas einander vorlesen oder etwas austauschen. Dann haben wir eine Ecke, wo eine alte Schulbank steht, die auch sehr begehrt ist bei den Kindern.
Und das ist schon 100-jährig und lebt immer noch.
Ja, genau.
Und haben dem wirklich Sorge.
Und dann ist vor der Wandtafel oder vor dem Screen der Kreis, der Höckerkreis, wo man sich dann trifft für den Morgenkreis und für den Austausch.
Und üblich kann man bei uns auch noch in Gang rausgearbeitet. Dort hat es noch Einzelpulte, um sich zurückzuziehen. Gruppentisch, Lärmwaben haben wir raus. Ja, genau. Wir haben eine Sofa-Ecke noch im einen Raumteil.
Genau. Also, es ist auch noch so neue Tische bekommen. Man kann die Höhe verstellen. Und ich sehe noch viele Schülerinnen und Schüler, die dann dort so eine Stehkonferenz machen miteinander. Ja. Und die ganze Lesse.
Also es ist wirklich sehr individuell und wir haben Tisch zwar schon an fixen Ort, aber es ist nicht frontal gegen aus. Also wir haben alles gegen rausgetuelt, Beziehungsweise die Stühle werden da verschoben. Wir haben da unterschiedliche Sorten Stühle drin, also solche mit Lehne, ohne Lehne. Sitzbälle haben wir auch mal gehabt, aber dort haben sie uns immer mit dem Zirkel drin gestochen, dass die Luft raus ist. Von denen bin ich wieder ein bisschen weggekommen. Aber man lernt ja dazu nicht. Mhm. Also ich finde es spannend. Sie sagen auch, die zwei Entwickler, es ist so eine Art Lernlandschaft. Ich finde das Wort Lernlandschaft sehr hochgegriffen. Aber es ist einfach sehr offen, wo man hat. Es hat auch jedes Kind bei mir einen fixen Platz mehr in dem Sinn. Sie können ja jeden Tag wählen, wie sie wollen. Darum hat jedes Kind eine Kiste. Ich habe an anderen Orten schon gesehen, dass man so einen Stuhl hat. Auf Rädchen, wo man überall hernehmen kann, wo das Zeug gerade angepappt ist. Und in dieser Kiste haben sie es nötig. Mhm. Aber wirklich nur das Nötigste. Weil die anderen Sachen, die schlägt man dann in den Kreis und darf es von dort aus mitnehmen. Also ich habe wirklich versucht, das Schulmaterial aufs Nötigste zu reduzieren. Weil die eine Sache haben wir ja elektronisch. Zum einen. Mhm. Und zum anderen haben wir immer zu viel Zeugs unter dem Tisch, wo man gar nicht braucht.
Ja, da finde ich einen der grossen Vorteile übrigens, dass man sich wirklich, wie man die Kiste dann immer wieder mitnimmt, immer wieder gut überlegt, braucht man da wirklich noch alles. Und wenn es unter dem Pult hast, ist einfach da Heftchen auch noch und Zeb noch und da bleibt auch noch, ja.
Häufig kommt dann da die Frage, ja, aber haben wir da den Möbel und so? Und es gibt wirklich auch Schulmöbelherstellerinnen und Hersteller, die sich ein bisschen auf das spezialisiert haben oder die es wenigstens so anpreisen, gerade so die Open Source New Work Philosophie, wo man dann so ein bisschen in den Grossraumbüros sieht, die man ja aufgelöst hat. Hat da vieles mit drin, aber ich muss gleich sagen, es ist gut, wenn gewisse Kinder sich auch ordentlich zurückziehen zum Teil auch. Und es kann auch nicht viel kosten. Wir sind zuerst mal mit dem Hauswart, mit der ganzen Klasse im Keller und in Estrich geschaut, was haben wir noch. Dann haben wir eben den alten Schulpolter runtergeholt, der schon 100-jährig ist. Und ich mag mich noch erinnern, das erste Mal, als ich da dann so hatte, ist jemand reingelaufen und hat gesagt, ja, bei euch sieht es aus wie im Brockenhaus. Und dann bin ich zuerst ein bisschen betüpft reagiert, aber es hat eben wirklich ausgesehen wie im Brockenhaus. Aber ich habe es noch cool gefunden. Und so hat sich das jetzt fort so ein bisschen entwickelt. Und was am Anfang ein bisschen komisch war, eine Kollegin im Nachbarschulzimmer hat fast parallel zu uns angefangen, sogar glaube ich, eine Woche vorher oder so, aber unabhängig, wir haben uns nicht abgesprochen. Und jetzt ist er jetzt auf das Mal auch in mehreren Zimmern rum. Also ich finde das noch spannend. Und sie sagen auch, Lutz Döni sagt auch, das ist quasi das Erste, was man relativ easy kann installieren kann. Mhm. Raumgestaltung und Bewegung im Klassenraum fördern so. Ich persönlich habe das als letzten Schritt gemacht. Ich bin zuerst über alle anderen Sachen ausgestolpert über meine jahrelange Erfahrung und das mache ich erst seit etwa 3,5 Jahren. Und auch da gibt es natürlich Grenzen. Also die einen Kinder können mit dieser Freiheit nicht umgehen, die muss man enger führen. Man lässt sie aber nicht allein.
Mhm. Und dann gibt es immer wieder Kinder, die einfach auch von sich aus selber an den gleichen Platz gehen. Manchmal ist auch ein Morklin Run, weil sie irgendwo her wollen. Ja.
Interessant ist aber auch die Kinder, die merken, dort tut es mir jetzt nicht gut und ich gehe selber.
Das finde ich mega spannend, dass man mit den Kindern wirklich darüber reden kann, auf jeder Lernphase, wo sie drinstehen. Okay. Wenn es darum geht, um irgendetwas zu üben, ist vielleicht ein anderer Lernplatz besser, als wenn es darum geht, um irgend miteinander Plakat zu machen. Logisch, aber auch dort, sie merken dann plötzlich, da lerne ich besser für die Situation wie für eine andere.
Durch das, dass es ja nicht frontal gestuhlt ist gegen vorne, geht es eigentlich im Churer-Modell darum, dass der Kreis oder die Arbeit im Kreis ein wesentlicher und wichtiger Punkt ist. Also ein Ort, wo sich die Gemeinschaft da wieder
trifft. Genau, das ist so das Zentrum vom Schulzimmer nach Churer-Modell.
Mhm. Also es hat ja vorher schon einen Kreis gegeben, aber hinten dran hast du dann halt vielleicht eher mal noch eine Reihe gegen das Fenster gehabt mit dem Pult und eine Reihe gegen Führer. Und die einen Kinder, die dann ein bisschen mehr hast, im Blick haben, hast du dann noch gegen Führer gehabt. Also ja, vor 19 Jahren ganz klassisch angefangen, alle Pulte schön nach vorne ausgerichtet, damit wir von der Wand einfach müssen Züge abschreiben. Da ist es da nicht. Aber trotzdem habe ich aber geschaut, dass die Sachen im Kreis so fix sind, dass ich ja nicht gerne Bänkli, weil die eben kannst recht schlecht verschieben, wenn es zackig muss gehen. Wenn du vor dem Screen dann einen kurzen Input musst machen, musst du dann eben gleich relativ schnell können die Schüler rasch die eine Seite hinten schieben, dass alle rasch können dort anschauen, was du ihnen zeigst.
Ja, richtig, dass alle in die gleiche Richtung schauen.
Und auch Ritual findet natürlich da statt. Der Morgenkreis, der Klassenrat und auch die Inputs, die man macht. Ich habe Lehrpersonen schon gesehen, die das dann wirklich im Kreis machen, super cool, aber dann halt immer nur die Sachen so auslegen, dass es da in die Viertel sieht. Also ich finde, wenn man dann so Sachen macht, lohnt es sich, um halt dann da mehrmals etwas herzustellen, um auf alle Seiten anbieten und dann halt gewisse Sachen gleich wieder frontal zu machen. Also dort bin ich dann, finde ich, muss man auch genug flexibel sein.
Ja, das finde ich auch. Und es kommt wirklich darauf an, noch Sachen müssen die Kinder auch richtig sehen können. Also, Also wenn du etwas aufschreiben willst, die Kinder, die können auf dem Kopf lesen, aber wirklich einfach nicht alle.
Wir haben ja eine Spielkiste am Morgen, wo wir einfach in den Kreis reinstellen. Dort hat es Rubik's Cube drin, so Labyrinth und Comics und Geduldsspiele und alle Gucken, die wir noch gefunden haben. Und das ist wirklich so der erste Treffpunkt im Kreis, der hat zuerst mal eine Spielbedeutung. Mhm. Dann, wenn es das zweite Mal geschält hat, dann geht bis 10 Minuten, dann fangen wir an, die Spiele dort rein zu tun. Von dem her sieht der Kreis nicht einfach nur die Lehrperson erzählt eine Bedeutung, sondern man kommt so auch ein bisschen eine erweiterte Bedeutung über.
Mhm. Nein, weil eben so die Rituale alle beinhalten, ist es ja nicht nur eine Sozialform zum Lernen, sondern eben auch für den Sozialaustausch.
Der dritte Punkt ist die Reduktion von der Unterrichtszeit zugunsten von der Lernzeit. Als Unterrichtszeit ist wirklich so, ich unterrichte jetzt von vorne.
Mhm. Und je du bist der Lehrer.
Du bist der Lehrer.
Lehrerin.
Das heisst nicht, dass man keine frontale Inputs machen soll und gezielt etc. machen. Aber interessant sind halt da das Absprungprinzip. Also wer es begriffen hat, soll früher noch gehen oder die, die es gar nicht brauchen. Oder gerade anders fragen schon vom Anfang. Mhm. Ich habe gerade heute Morgen gesagt, der Kind, ich würde jetzt nochmal mit den Kindern, die wollen, an der Wandtafel, jeder kommt nochmal ein Beispiel über die schriftliche Multiplikation, über wer will. Zwei sind geblieben und der Rest ist vereist, oder?
Ja, genau. Ich gebe auch vor allem auch Geometrie bei uns in der Klasse noch. Und dort mache ich es genau auch so. Dann, zuerst mal gibt es eine Einführung für alle, dann Absprungprinzip und das nächste Mal ist nachher mit Frage, du, wir haben über rechte Winkel geschwätzt, wer weiß noch, bis dann trägt man kurz zusammen und dann gehen die einen, dann für die anderen braucht es nochmal einen.
Also, gell, die sich jetzt viel erhofft haben bei dieser Folge vom Churer-Modell, das sind alles Sachen, die sind irgendwo schon bekannt. Das Churer-Modell hat es einfach zusammengenommen, finde ich. Also, es sind wirklich nichts Neues. Der vierte Punkt ist Betonung von der Reflexion und der Selbstbeurteilung von der Schülerinnen und Schüler. Also, das ist das, wo wir auch jetzt intensiv am Arbeiten sind.
Ist für mich etwas Unwichtiges. Ich finde, das ist ein grosser Teil eigentlich vom Lernerfolg und auch von der Selbstwirksamkeit, die ein Kind können führen.
So, eben die Eigenverantwortung sich müssen einteilen, wo sitze ich im Raum, aber auch die Eigenverantwortung für sein Lernen übernehmen. Ich sehe es über das Portfolio, Selbstschätzungen, abgleichen mit Fremdschätzungen.
Ja, genau.
Eine Tonaufnahme, die du mal schickst, voneinander, die Schülerinnen und Schüler, ein Peer-Group-Feedback. Das sind alles Sachen, die da auch drin gehören, oder?
Mhm.
Flüsterkultur ist der fünfte Punkt.
Ja, da habe ich mit dir ziemlich viel müssen lernen. Da hast du mir am Anfang ein paar Mal gesagt, ich habe eigentlich immer zu laut geredet. Und ich glaube, heute noch eher laut. Ich kann nicht so gut flüstern, merke ich. Aber es ist auch wichtig, weil es fällt mir natürlich schon auf, wenn man laut ist, dann, also wenn man als Lehrperson auch laut redet, dann erstens mal kannst du nicht von den Kindern verlangen, dass sie flüstern. Und zweitens, es stört wirklich. Es liegt ab.
Ich glaube, in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, also mir hat der Praxisleiter im Abschlusspraktikum dort mal im 2005 gesagt, Student stört den eigenen Unterricht.
Ja.
In dem du lautschwätzig. Und mit den Kindern übe ich das noch spannend. Also, ich sage den Kindern, ich nehme eine Büroklammer in die Luft. Und dann lasse ich die Kai auf den Boden, wenn er sie hören. So leislich muss es sein. Das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Und es ist dann wirklich so, wenn das andächtig und so, so leislich ist es los. Und wenn es zwischen ihnen zu unruhig wird, dann sage ich, dann nehme ich den Klangstab, dann müssen sie die Daumen verschränken und rasch zu mir schauen, dass der Notstopp, wenn irgendetwas nicht ganz läuft. Und dann nehme ich nur die Büroklammer in die Hand, dann ist wieder ruhig. Also das ist so ein bisschen konditioniert, ich finde es hoch faszinierend. Der sechste Punkt, Mut zur Veränderung. Wenn man so etwas machen will, muss man die Schulleitung auch im Boot haben, man muss die Eltern vielleicht auch noch informieren, also weil sie sehen ja dann, dass es da nicht klassisch läuft und zuerst ist man so, aber mein Kind muss der Beste, also ich habe diese Diskussion schon viel gehabt, nehmen Sie das Kind zuvorderst, führen, dass er möglichst viel mitbekommt und so, und von so Sachen muss man sich dann halt verabschieden und muss es aber auch aushalten.
Aber man muss sich auch nicht gerade abhalten lassen, wenn es ein bisschen Widerstand gibt. Neue Sachen lösen immer gewisse Ängste aus, muss man verstehen und kann es aber nachher auch münzen und sagen, ist auch Interesse. Oder?
Ja. Der siebte Punkt ist die Förderung von der Selbstwirksamkeit. Das ist dir einmal sehr wichtig, mir auch, aber du formulierst es auch vor den Kindern relativ kurz, knapp und gut, finde ich.
Ja, das ist einfach für mich die Grundlage vom Lernen.
Wenn es euch da interessiert, können wir euch empfehlen, die Bausteine des ADL-Unterrichts, das freie Projektlernen haben wir 7 Folgen gemacht. Was wir auch noch machen, wenn ich jetzt so ein bisschen angefangen habe, etablieren, wenn ich jetzt auch über die Standardgespräche dann ein bisschen reinziehe, ist so ein bisschen ein Graduierungssystem, da geht es mir nicht darum, wer ist am besten, sondern mehr so mit den Kindern herauszufinden, hey, wen darfst du schon was selber korrigieren, wo ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich jetzt als Lehrperson mache, mhm. wo gehst du vielleicht bei einem Kollegen oder einer Kollegin fragen. Da habe ich dann so verschiedene Sachen angeschaut, wie kann ich meine Pause schon selber einteilen mhm. oder bestimmt die Lehrperson besser noch, darf ich schon selber aufs WC oder nicht, das ist ja bei Kindern wirklich sehr unterschiedlich. Ich finde grundsätzlich mega lässig, wenn sie die Selbstständigkeit haben, aber ich finde, man muss sie dort anführen und nicht einfach gerade drauf loslassen. Warum sage ich jetzt wie Graduierungssystem? Ich kenne das auch von Expertensystem im Sinne von, wenn du den Expertenstatus hast, darfst du den da und da machen von anderen Schulen. Machen wir jetzt nicht so strikt, aber wir tun es mit den Kindern gleich sagen, bis kannst du aufschaffen von der Blattlaus zu der Ameise, weil die Ameise tut ja die Blattlaus beschützen im Gegenzug, aber gleich ist sie daran interessiert, die zu melken, oder? Wegen den Säften, die sie dann produziert. Und die Ameise zieht sich zurück in den Ameisenhügel und der Eichelherr, der steht einmal in den Ameisenhaufen rein, damit, und macht seine Flügel auf, damit Parasiten von den Ameisen rausgefressen werden und gleichzeitig sprühen sie mit Ameisensäure ein, dass er weniger Parasiten hat. Und der Eichelherr zieht sich zurück auf die Astrufe und schaut von dort unten quasi zu, wie der Fuchs unten durchgeht und warnt dort auch wieder alle anderen Tiere im Wald. Und der Fuchs ist aber gleichzeitig auch Gesundheitspolizei vom Wald und frisst sich an kein Tier auf. Also so ein bisschen die Wechselwirkung aufzeigen, wo bist du jetzt gerade? Mhm. Bei welchem Tier? Da mache ich da einen Mix. Aufbau von Helfersystemen ist der achte Punkt.
Ja, das ist etwas, was ich als Junglehrerin überhaupt nicht gemacht habe. Dort habe ich eigentlich selten Kinder miteinander etwas besprechen lassen oder auch selten ein Kind zu einem anderen geschickt. Und heute merke ich, also da ist erst eine riesen Entlastung für mich als Lehrperson. Ich muss nicht immer alles selber. Und zweitens finde ich, da ist auch eine wahnsinnig grosse Kompetenz, wenn ich einem anderen Kind oder einer anderen Person etwas erklären kann. Das hilft an meinem Lernen gerade auch wieder.
Es bildet sich im Kurssystem dann manchmal eine Seilschaft, also wie man muss mit dem Kind viel diskutieren, ist jetzt das sinnvoll, wenn du neben deiner besten Freundin im besten Freund sitzt? Manchmal ist es sinnvoll, manchmal aber auch überhaupt nicht, weil das Lernen behindert. Da auch bewusst, da manchmal zuschauen, aber auch bewusst die Seilschaften wieder mal aufbrechen.
Nachher halt wieder in die Reflexion gehen und überlegen, wie ist das da gelaufen? Also jetzt ist eine Sequenz, ich habe ein Kind wirklich gefragt. Ich habe wirklich gefunden, es muss heute ein bisschen still sein und ich will da nicht miteinander schwätzen, weil es ist wirklich um das Zirkeltraining gegangen. Und ich habe gesagt, für das finde ich jetzt, muss es wirklich still sein und jedes Kind bei sich. Da braucht es jetzt keinen Austausch mehr. Und dann habe ich nach Kind gefragt und hat mir nachher wirklich ein Bub gesagt, jetzt für das sechs für ihn super gewesen. Aber wenn er sonst mal etwas machen, dann helfe ich ihm da nicht, wenn er so ganz allein müsse.
Der neunte Punkt ist die Flexibilität der Lehrmaterialien. Also das heisst, wir sind nicht linear alle miteinander vom einen Punkt zum nächsten, sondern es hat, an vielen Orten wird auch Weiterbildungen gesagt, habe ich schon mal erlebt, machen drei Niveaus, das ist eine Variante, die du machen kannst. Man kann aber natürlich auch, das noch viel weiter auftun, oder? Zum Bedürfnis der Kinder und der Jugendlichen abholen. Also, gerade wenn jemand mehr Bewegung braucht, dann rennt er halt einmal im Schulhaus. Das ist dann gleich, wenn er jetzt halt noch fünf Minuten weniger lang dran geschafft hat. Zum Beispiel, zum Gegenpol.
Ja, oder halt eben dort, jetzt kommst du wieder, auf den Bell zurück. Vielleicht ist auch ein Bell nicht ganz richtig Sitzbell. Aber könnte etwas ähnlich sein. Zum Beispiel irgend so ein weißes Hüssi. Oder ja, man hat so eine Stehmatte angeschafft, unter einem Stehpult unten. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es Kind gibt, die dann gerne Finken abzüchern und auf die Matte stehen und dann ihren Bewegungsdrang so noch eher ausleben können.
Und da kommt uns Technik extrem zugute. Ich bin absolut Fan von der 1-2-Ausstattung jetzt für das. Die 1-2-Ausstattung hat da Nachteile. Also man muss gewisse Sachen weiterhin handschriftlich machen, weil sonst verlieren sie auch die grafomotorischen Sachen etc. Und gewisse Sachen siehst du auch besser, wenn du selber aufschreibst. Aber zum die wiederholenden Sachen wie Reihen, Lernen, Kopfrechnen, Grammatikregeln bei Wörterbüffeln, muss zwischen ihnen auch sein und da können wir eine Individualität am Tag legen mit Apps, mit Programms und so weiter, wo vor.
Ja.
Du bist auch drückt gewesen, wenn du so, magst du dich noch erinnern an die klassischen Schulzimmer, wo das Material drin hat und nichts, dass wir das wirklich wegen dem extrem stark können reduzieren.
Ja, ja. Das finde ich schon. Das ist eine Riesensache. Und eben, hast einfach schnell etwas zur Hand, wenn du irgendetwas suchst oder wenn irgendwo eine Frage auftaucht, dann kann man da im Internet googlen oder eben, kannst wirklich sagen, mach die Übung nochmal, gang dort noch dorthin schauen, auch irgend so Lernfilm, den man findet, da finde ich schon mega cool.
Jetzt geht es beim Kuchenmodell um den 10. Punkt noch um langfristige Zielsetzung. Also es geht nicht darum, zum am Ende der 45-Minuten-Lektion das und das zu erreicht haben, sondern man kommuniziert langfristig, was ist. Wir machen das über die Quartalsziele, oder ich vor allem. Mhm. Du hast jetzt ein bisschen angefangen mitmachen. Also ich formuliere aus, was ich so ein bisschen mir vorstelle, will ich richtig, dass es geht. Auch dort bin ich dann, gebe ich vor und nach, die einen Kinder, die haben denn da nicht und die anderen machen denn da.
Genau, da darfst du nicht ein Sklave werden von deiner eigenen Planung.
Ja, logisch, oder? Also, aber es ist gleich sinnvoll, dass ich mal schaue, so, was will ich Ende Quartal so ein bisschen haben oder im Quartal. Und dann fange ich das an, vorzudem aufzuschreiben, wo die Kinder bestehen, damit es auch transparent ist für die Lehrpersonen, die sonst noch mit den Kindern arbeiten, auch für die Eltern, oder?
Ja.
Und für sie selber natürlich.
Ja.
Wir tun das Ganze ja im Kompetenzpass beziehungsweise im Portfolio abgleichen. Das ist eine Ordnung, die wir bewusst analog gemacht haben. Ich habe es mal digital ausprobiert letztes Jahr. Hat ein bisschen Nachteil gehabt, weil ich den Überblick viel weniger hatte. Das ist ein bisschen persönliches Ding vielleicht von mir.
So.
Aber der Kompetenzpass ist auch eine Folge, die wir gemacht haben. Also wenn es auch interessiert hat, gehen wir auch da von den Quartalsgeschichten aus. Und auch über 3 Jahre hinweg, was erwarten wir in 3 Jahren oder was können gewisse Kinder vielleicht schon noch in der ersten Oberstufe.
Mhm. Ja. Also ich bin voll Fan, so wie da im Moment bei dir, wie du das umgesetzt hast und wie wir es jetzt machen miteinander, finde ich mega lässig. Mit dem Einblick hat man so, ja... Oder ein paar Mal Seitenblätter und man sieht so viel. Ich bin auch gespannt auf die Elterngespräche, was dann kommen. Die
Chancen vom Kuchenmodell sind so Motivation durch Selbstbestimmung. Mhm. Die ist bei den Kindern wirklich da, auch weil sie bei den Aufgaben mitbestimmen können und nicht einfach nur mit Sitzordnung. Also es ist wirklich auch methodisch. Willst du jetzt das Zweite schaffen allein? Es gibt manchmal so klar Anlässe, wo man wünscht, dass das Zweite oder allein ist. Weil das macht es ja immer ein bisschen gleich, um ein bisschen den Trotmängel durchbrechen, weil sie müssen ja ein bisschen alles können.
Ja, aber sie können mitbestimmen.
Sie können mitbestimmen.
Und man lässt ihnen auch Freiheiten und man traut ihnen auch mal etwas zu. Manchmal wird man, dass man schon gerade schon sagt, das geht nicht, bevor man es überhaupt ausprobiert hat. Und da passiert doch ein bisschen weniger.
Und man lässt die Kinder ja auch nicht allein, das ist schon mal das Nächste. Nein. Beziehungsweise aber auch die Selbstständigkeit erfährst du nur, wenn du manchmal einen Irrweg machst.
Ja, nein, lernen. Geht fest übers Erfahren.
Inklusion nennen unsere zwei Entwicklerinnen vom Modell auch. Grundsätzlich ja, Kinder, die individuelle Lernziele haben, fallen so weniger auf, finde ich. Beziehungsweise sie sind einfach auch dabei.
Überhaupt Kinder mit individuelleren Bedürfnissen. Wir haben vorher von Bewegung geredet, aber vielleicht eben auch Kinder, die wirklich noch mehr mit Material arbeiten wollen. In der Mathe, auch in der Sprache, die wirklich gerne so Bausteine haben. Das fällt gar nicht so auf.
Oder auch Interessen, beziehungsweise auch solche, die wirklich irgendetwas wirklich sackstark sind, die lohne ich denen dort ziehen.
Mhm.
Oder? Und
mhm.
dann haben die halt einmal dort mehr gemacht und im anderen Bereich ein bisschen weniger.
Ja, richtig. Also, letztes Mal haben wir jemanden in der letzten Klasse, wo irgendjemand angefangen hat, alle ÖV-Verbindungen im Kanton aufzuzeichnen, weil ihn das mega interessiert hat. Ja, was willst du noch mehr? Was würde ich dem jetzt aufzwingen, um irgendwelche Pässe auswendig lernen aus dem Kanton, wenn er sich interessiert für die ÖV-Verbindungen?
Ja, so hat bei uns ja eigentlich das Algorithmus-Lernen in Anführungs- und Schlusszeichen angefangen bei der Rubik's Cube. Oder? Jemand hat einmal angefangen, dann sind alle Kinder angefressen gewesen und dann haben wir in der freien Projektarbeit die Kinder die Welle runterreiten lassen, weil da haben wir sie dann nicht behindert, sondern man hat extrem viel gelernt.
Mhm.
Darüber. Zuerst nur mal mechanisch, wie muss ich einen Ablauf haben und irgendwann haben sie auf das Mal angefangen zu spielen mit dem und ihre eigene Technik entwickeln. Mhm. Stolpersteine und Schwierigkeiten gibt es aber auch da natürlich. Und die möchte ich auch nicht schön reden. Die Überforderung von der Wahlfreiheit in der Methode, im Inhalt als auch in der Arbeitsform mit dem Platz zum Beispiel kann passieren. Und ich finde, wir als Lehrperson müssen schauen, dass wir manchmal nicht zu fest steuern, aber gleich müssen wir bei gewissen Kindern sehr, sehr klar steuern.
Ja. Und das ist manchmal etwas, was ich mal merke, dass das Kind recht trifft. Also wenn man einem Kind sagt, hey, du darfst nicht, weil es geht einfach, mit aller Selbstreflexion geht es nicht, dass er so sie merkt, dass der Platz direkt bei der Tür, wo alle vorbeilaufen, wo aufs WC müssen und sie oder er alle sehen, die sonst noch am Gang unterwegs sind, dass da nicht der richtige Platz ist. Ja, das trifft aber dann manchmal das Kind schon recht. Und dort muss man halt dann wirklich einfach sagen, schlussendlich bin ich da, die Person, die fürs Lernen und das Lehren zuständig ist.
Mhm. Unklare Leistungsanforderungen können auch ein Problem sein, also es darf nicht schwammig. Obwohl es jetzt so offen formuliert ist für uns, also wir haben klare Erwartungshaltungen, was wir wollen, woher das Dreis geht mit dem Portfolio. Sie wissen ganz genau, was das jetzt die nächste Lerneinheit so ein bisschen beinhaltet. Mhm. Es ist zwar Lernen am gleichen Gegenstand, aber jeder auf seinem Niveau. Also da muss, auch da, es muss dann schon klar sein, um was es geht und es darf auch eine Erwartungshaltung da sein, weil sonst passiert da so etwas Planloses,
also,
oder?
Also, wenn man das Lernen fördern will, muss man eine Erwartungshaltung haben. Also man muss wirklich von den Kindern etwas erwarten und das, da darf man im Moment ein bisschen über dem sein, wo man einem Kind gerade zutraut, weil dann ist es bereit, um etwas auszuprobieren, verlässt so ein bisschen den gewohnten Komfortrahmen.
Kinder, die nicht so ein gut selbstreguliertes Lernen haben, die kommen da manchmal auch ein bisschen auf die Welt. Also es geht um die fehlende Selbstkontrolle dort drinnen auch.
Ja, also Kinder mit Impulskontrolle, die fehlt, ja, für die ist schwierig. Ja.
Zum Beispiel, also die Impulskontrolle kann sein im Verhalten, in der Konzentration und so weiter. Also die müssen enger geführt werden.
Ja.
Liebevoll, aber eng.
Ja.
Zusammenfassend kann man zum Kuchenmodell sagen, neurowissenschaftlich finde ich spannend, weil es verbindet ein bisschen alles miteinander. Und Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung wissen wir ja auch, dass da emotional extrem zufrieden macht und dass da auch etwas, wo bleibt.
Ja, ja.
Dann vom John Hattie her finde ich es spannend, um ihn wieder mal zu zitieren. Selbsteinschätzung wissen wir, dass ja die hoch, also wenn die gut gemacht wird und mit Fremdabschätzung gut kann verglichen werden, hat das einen hohen Wert. Dem trägt das hohe Modell ganz hohe Rechenschaft auch. Dann Selbstbestimmungstheorie, also Niveau, Platzenwahl, Partnerwahl, werden da auch sehr stark berücksichtigt, glaube ich. Die metakognitive Strategie mit der Selbstregulation etc. Es gibt gute Forschung zur Binnendifferenzierung, wenn man mit Niveauunterricht schafft, da weiß man, dass es funktioniert. Und auch die kooperativen Lernansätze werden da gerechtfertigt bzw. auch gefördert. Und ich glaube, das Kuchenmodell hat sicher auch ein paar Sachen, die im ersten Moment ein bisschen schwammig tönen, aber je länger das es macht, desto mehr ist es für mich klar, um was es geht.
Und es geht auch darum, immer wieder herauszufinden, was passt jetzt gerade für diese Klasse, für diese Kindergruppe. Auch bei mir als Lehrperson, ich bin auch nicht über 20 Jahre aus immer genau die gleiche Person.
Noch als letzter Hinweis, ich habe es auch schon in Oberstufen gesehen, ich habe es auch schon in älteren Schulstufen gesehen, dass man so schafft. Dort nennt man es dann mal New Work. Es funktioniert. Dort braucht es einfach eine sehr gute Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den erwachsenen Zürichs-Coaches und Begleiterinnen und Lehrpersonen. Aber das kann funktionieren. Von unten bis oben. Von dem her gesehen, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal bei Schule im digitalen Wandel.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.